Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst in unserer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in der Hohen Leuchte. Wir feiern Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des allmächtigen Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich weiß nicht, wer hat die Melodie erkannt? Was für ein Lied ist das? Genau, Morning Has Broken, glaube ich 50 Jahre alt. Es gibt aber noch ein anderes Lied, es ist noch älter, es ist ein altes deutsches Volkslied, das heißt Alles neu macht der Mai. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Alles neu macht der Mai. Wir haben ja 2. Mai und dieses Lied meint sicherlich nicht, dass dadurch alles neu wird, sondern die wunderbare Erneuerung in unserer Natur. Hoffentlich, endlich ist der Frost vorbei, endgültig vorbei und die Natur entfaltet sich in ihrer vollen Pracht. Wir erleben das ja zurzeit. Und ein besonderes Wunder der Schöpfung, was mich angerührt hat und immer wieder anrührt, ist auch, wie zum Beispiel aus einer unscheinbaren Raupe, vielleicht eine grüne Raupe, kennt jeder, Garten auf einem Blatt, dass so durch so eine Raupe, durch sogenannte Metamorphose, das ist ja ein griechisches Wort, was so viel wie Umwandlung, Umgestaltung bedeutet, dass aus so einer Raupe durch eine Metamorphose, eine Umgestaltung, ein wunderschöner fliegender Schmetterling wird. Ist das nicht ein Wunder? Wie kann man das erklären? Wir haben uns ja so dran gewöhnt, aber für mich immer noch ein Wunder in der Natur, ein Wunder der Schöpfung Gottes, was scheinbar so selbstverständlich geschieht. Lasst uns doch neu darüber ins Staunen kommen und nicht nur ins Staunen, sondern auch ins Loben Gottes. Aber das ist nur sehr winzig im Vergleich, was uns noch in der Zukunft erwartet, was Gott noch vorhat mit dieser kaputten, kann man sagen, bei sündigen Welt, wo so vieles kaputt gegangen ist und kaputt geht. Ich lese dazu aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung an Johannes, aus Kapitel 21, die Verse 1 und 5. Und ich, also Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und der auf dem Thron saß, Gott, sprach, siehe, ich mache alles neu. Der Herr spricht, siehe, ich mache alles neu. Eine äußerst wunderbare Verheißung unseres Gottes an uns Menschen, ja, an alles, was lebt. Aber, das große Aber nur erneuerte, geistlich wiedergeborene Menschen werden auch in dieser neuen Welt Gottes sein, hineinkommen. Das sagt Jesus Christus, unser Herr, in Johannes 3, Vers 3. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neueren geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren, wiedergeboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, wird er nicht hineinkommen. Und damit meinte Jesus die geistliche Neugeburt, Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, den alle empfangen, die sich Jesus Christus im völligen Glauben, im Vertrauen ausgeliefert, hingegeben haben oder hingeben, dann wird es so ähnlich sein, nur so als kleiner Vergleich, wie bei der Metamorphose, bei der Umwandlung dieser Raupe zu einem Schmetterling, zu einem wunderschönen Schmetterling, der auf einmal fliegen kann. Und das wirke Gott in uns und unter uns, dass wir einmal durch diese Neugeburt, durch diese geistliche Wiedergeburt mit dabei sein werden in der neuen Welt Gottes. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, danke, allmächtiger Vater, allmächtiger Gott, für diese Verheißung, dass du eine neue Welt, einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wirst. Du allein kannst das, Herr, und du willst es tun, Vollkommenheit, wo Wahrheit, wo Liebe, wo Gerechtigkeit herrschen wird, weil du dann der Herr bist und wir dürfen dabei sein, wenn wir das angenommen haben, dass wir uns dir wirklich im Glauben ausgeliefert haben, dich eingelassen haben in unser Leben und dadurch die Neugeburt erleben dürfen. Herr, wir bitten aber auch für alle Kranken unter uns, für alle Angefochtenen, auch für die verfolgte Gemeinde, für Christen in vielen Ländern der Welt, die um des Glaubens willen viel leiden müssen, viel erdulden müssen. Schenk du ihnen die Kraft und auch den Kranken unter uns, dass sie wirklich diesen Aufblick, diese Perspektive wieder neu haben dürfen auf das, was uns noch erwarten soll. So segne diesen Gottesdienst, segne dein Wort, segne die Gemeinschaft, sei du mitten unter uns. Amen. Ja, wir hören jetzt auf das erste Lied aus dem blauen Liederbuch Nummer 11 vom Aufgang der Sonne. Ja, wir dürfen nur im Herzen mitsingen. Lasst uns auch im Herzen mitsingen. Wir grüßen ganz herzlich alle Gäste unter uns. Vielleicht hat jemand ein Grußwort oder etwas weiter zu sagen, was jetzt in diesen Rahmen passt. Das ist jetzt die Gelegenheit dazu. Okay, dann heißen wir wirklich alle Gäste herzlich willkommen. Und wenn jemand Grüße in eine andere Gemeinde, nehmt bitte Grüße mit, auch in andere Gemeinden oder Gemeinschaften. Dann hatten wir in der vergangenen Woche auch Geburtstage. Und zwar waren das Tatjana, Olga, Lilly, Clara und heute Karl-Heinz. Und von den Kindern Anton. Als Bibelvers habe ich herausgesucht: Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet, nicht an Geld, sondern reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese nochmal vor. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römer 15, Vers 13. Das wünschen wir euch. Und ich denke, auch uns allen. Und jetzt hat unser Pastor Niklas noch einiges an Informationen weiterzugeben.
Ich wollte noch mal herzlich einladen zu unserem Gemeindeseminar. Der rote Faden durchs Alte Testament heißt das Seminar. Alte Testament, ziemlich dick, viele Namen, viele Geschichten. Ganz schön was zu behalten. Wir kennen vieles davon, aber können wir es richtig zusammensetzen? Haben wir so einen roten Faden? Oftmals nicht. Und da setzt dieses Seminar an. Wir wollen Schritt für Schritt durch das Alte Testament gehen. Jeden Abend schauen wir uns eine Epoche näher an. Das Ganze geht dann über 9 Abende, ein Abend in der Woche. Die Abende sind so gestaltet, dass ich einen Vortrag gebe über die jeweilige Epoche. Und dann werden wir einen Bibeltext betrachten, eine Bibelarbeit machen über einen Text, der da wichtig war zu der Zeit. Und es wird auch immer um die Frage gehen, was bedeutet das jetzt für mein konkretes Leben? Also es ist praktisch orientiert. Zumindest hat es dann nach ein praktisches Ende. Also das ist so unsere Frage. Und es wird ein Handout geben jedes Mal. Und wenn ihr dann regelmäßig dabei seid, dann habt ihr so einen roten Faden durch das Alte Testament. Wenn ihr daran Interesse habt, dann tragt euch ein. Die Liste liegt im Foyer aus. Einfach Name und ihr könnt einen Abend angeben, wo ihr auf keinen Fall könnt. Wir versuchen dann, einen Termin zu finden, der möglichst vielen gerecht wird. Und ich sage dann den Start des Seminars in Kürze bekannt. Das war das. Und dann ganz kurz nur zur Himmelfahrt. Da taucht ja die Frage auf, wie machen wir das? Wir machen es genauso wie einen normalen Sonntag. Also ihr kommt um 11.30 Uhr. Es gibt 2 Gottesdienste an Himmelfahrt. Einmal um 10 Uhr, 11.30 Uhr. Ihr seid um 11.30 Uhr dran.
Ja, dann feiern wir heute Abendmahl, wie ihr schon seht. Da ist jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, auch herzlich dazu eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Dann im ersten Sonntag im Monat wollen wir ja auch wieder an unsere besonderen Maße, an unsere drei Missionare denken, an Bechner Vital, an Schwester Müller und Bruder Kronen, und wollen auch ein Opfer, ein richtiges Opfer, also eine Spende zusammenlegen. Und ihr wisst ja, im Foyer an der Säule, da sind Behältnisse, da kann also jeder, wer will, wer möchte, auch für diese drei etwas hineinlegen. Sie sind auf unsere Gebete und auch auf unsere Unterstützung angewiesen. Und ich habe von Ulrike Müller über Heinz auch einen Brief bekommen. Das ist zu lang, um das jetzt alles vorzulesen, deshalb werde ich es aushängen. Also sie hat sehr detailliert beschrieben von der Kinderarbeit in Bulgarien und auch den Segen, den sie dort empfangen haben. Dann habe ich auch ein Schreiben von Bechner Mikhail, der ja in Bremen, Bremerhaven, Sicke tätig ist, unter arabisch sprechenden Flüchtlingen und Asylanten und wo auch jeden Sonntag in der Kreuzgemeinde sonntags ab 13 Uhr auch ein Gottesdienst stattfinden kann. Es gibt auch einen Gebetskreis und er ist ja sozusagen ehrenamtlicher Pastor und ehrenamtlicher Sozialarbeiter, der also arabisch, vor allem arabisch sprechende Flüchtlinge, Asylanten unterstützt. Auch an ihm sollten wir denken. Er lässt die Gemeinde ganz herzlich grüßen. Einige kennen ihn auch aus den letzten Jahren, wo er auch hier Dienste getan hat. Und ich möchte auch jetzt für die drei beten und auch für das Opfer. Herr Jesus Christus, wir danken dir für Glaubensgeschwister, die bereit sind, ja, hauptberuflich von ganzem Herzen, mit ganzem Einsatz dir zu dienen, missionarisch, evangelistisch, seelsorgerlich. Schenk du ihnen, diesen dreien, auch immer wieder die Kraft und den Mut, auch die Gesundheit, die Weisheit, die Führung und Leitung, diese Dienste zu tun. Wir wollen an sie denken, für sie bitten und sie auch, soweit wir das können, sie auch unterstützen. Segne du sie, dass durch sie auch noch viele gesegnet werden. Amen. Jetzt vor der Predigt hören wir noch auf zwei Lieder des Musikteams und singen im Herzen wieder mit.
Liebe Gemeinde, Gott liebt uns, wie wir sind, aber er liebt uns zu sehr, um uns so zu belassen, wie wir sind. Nochmal, Gott liebt uns, wie wir sind, aber er liebt uns zu sehr, um uns so zu belassen, wie wir sind. Gerade weil Gott mich liebt, möchte er mich verändern. Gerade weil er dich liebt, möchte er, dass du lernst, Sünde loszulassen. Dass du lernst, dich von Bindungen zu lösen, die dir nicht gut tun. Die Motivation ist nicht, dass er dich nicht mag und sagt, du musst erst besser werden, damit ich dich mag, sondern weil er dich liebt, möchte er, dass du dich veränderst, dass du frei wirst von deinen Bindungen und allem, was verkehrt läuft in deinem Leben. Gott möchte uns also verändern, aber um das zu tun, gebraucht er nicht den Zeigefinger. Er sagt nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, denn das funktioniert auf Dauer nicht. Auf Dauer kann man sich nicht verändern, dadurch, dass andere mir sagen, was falsch läuft, was du nicht machen darfst, was so nicht geht. Paulus stellt ernüchternd fest, in Römer 8, Vers 3, da sagt er, das Gesetz, also diese ganzen Regeln, was geht und was nicht geht, das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Paulus sagt, also da in dem Zusammenhang sagt er, das Gesetz Gottes hat schon seinen Wert. Es zeigt uns zum Beispiel auf, dass wir Sünder sind, daran erkennen wir das. Oder es grenzt so ein bisschen ab, dass die Sachen nicht aus dem Ruder laufen, ja, dass böse Leute nicht immer bösere Dinge tun und alles den Bach runtergeht. Dafür ist das Gesetz gut, ja. Aber es kann dich nicht vom Herzen verändern. Es kann aus dir keinen Gott wohlgefälligen Menschen machen. Alle Gesetze und Regeln können und konnten die Menschen nicht bessern. Allein die Liebe Gottes kann uns wirklich tief verändern. Sie allein besitzt die Kraft dazu. Wenn wir die Liebe Gottes erfahren, wenn wir einen Zugang zu dieser Liebe bekommen, dann kann sich in meinem Herzen etwas ändern. Dann kann ich alte Gewohnheiten loslassen. Dann kann sich eine Verhärtung, die sich in meinem Herzen gebildet hat, wieder lösen. Und dann kann ich falsche Dinge, die ich tue, sein lassen. Nur die Liebe Gottes kann uns verändern. Und am Abendmahlstisch, da erfahren wir diese Liebe Gottes. Da steht ja im Zentrum dieses Wunder Gottes, diese große Liebestat, dass er Mensch geworden ist und am Kreuz sein Leben für dich hingegeben hat. Deine Schuld, die dich von Gott getrennt hat, Jesus nimmt sie hinweg am Kreuz. Und wir gedenken daran immer wieder beim Abendmahl. Und das ist ja Ausdruck tiefer, großer Liebe. Und der Sinn, warum wir das immer wieder feiern und uns das immer wieder auch in so einer Zeichenhandlung bewusst machen, ist, weil es so wichtig ist, dass die Liebe nichts Theoretisches bleibt, die Liebe Gottes. Ja, dass wir das irgendwie so dogmatisch abgespeichert haben, dass das so ist, sondern dass uns das wirklich berührt. Weil das allein kann unser Herz verändern. Nur wenn diese Liebe wirklich in unser Herz hineinkommt. Deswegen kann man sagen, am Abendmahlstisch kann uns Gott verändern. Ja, gerade deswegen, weil die Liebe da zu uns fließt und diese Liebe verändert uns. Und das möchte Gott. Er liebt uns, wie wir sind, aber er liebt uns zu sehr, um uns so zu belassen, wie wir sind. Das ist auch Thema des heutigen Bibeltextes, den ich gemeinsam mit euch betrachten möchte. Es geht um Hesekiel 36. Ein Text aus dem Alten Testament. Hesekiel, dort ein großer Prophet, heißt deswegen groß, nicht weil er von der Höhe groß ist, sondern weil er ein dickes, großes Buch geschrieben hat. Und im 36. Kapitel dieses Buches, Vers 26 und 27, lesen wir Folgendes. Da spricht Hesekiel im Auftrag Gottes oder im Namen Gottes: Ich gebe euch ein neues Herz, also Gott spricht hier durch Hesekiel. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Es wird deutlich aus diesen Versen, dass Gott uns verändern möchte. Und warum er das möchte, das sagt er in ein paar Verse vor unserem Abschnitt. Habe ich jetzt hier nicht mit aufgeführt, aber ich lese sie euch vor. Das sind die Verse 22, oder ist der Vers 22. Da heißt es, so spricht der Herr, der mächtige Gott, nicht euretwegen greife ich ein, ihr Leute von Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr überall in Verruf gebracht habt, bei allen Völkern, zu denen ihr gekommen seid. Also das ist die Motivation, die Gott hat, warum er hier eingreift und den Leuten von Israel ein neues Herz und einen neuen Geist schenken möchte. Es geht um seine Ehre. Das ist ihm wichtig. Seine Ehre soll gewährleistet werden oder seine Ehre soll leuchten vor den Völkern. Und das Problem war eben, dass Israel als das Volk Gottes Gott damals keine Ehre gemacht hat. Warum? Weil sie genauso gelebt haben wie alle anderen auch. Damals hat man viele verschiedene Götter angebetet, so in Götzenstatuen. Und Israel sollte eigentlich heilig sein. Ja, und ein Zeichen dafür, dass da ein Volk ist, was einzig und allein Gott anbetet. Haben sie aber leider nicht gemacht. Ja. Sie hatten die Anweisung dazu, aber sie haben genauso Götzen angebetet wie alle anderen auch. Oder sie hatten dieses wundervolle Gesetz Gottes, ja, mit den Weisungen auch auf die Schwächeren zu achten und Gerechtigkeit walten zu lassen im Volk. Hat aber nicht geklappt, ja, sondern jeder hat sein eigenes Ding gemacht und die Stärkeren haben die Schwächeren unterdrückt. Israel hat sich nicht an Gott gehalten und sich damit selbst geschwächt. Man kann sagen, der Unglaube hat das Volk ruiniert. Das wurde auch äußerlich sichtbar dadurch, dass ein fremdes Volk kam, das waren die Babylonier, und die haben dann Jerusalem eingenommen und die Bevölkerung verschleppt. Doch Gott nimmt jetzt die Sache wieder in die Hand und sagt, ich stelle meine Ehre wieder her. Ihr habt mir Unehre gemacht dadurch, wie ihr gelebt habt, aber ich erneuere meine Ehre. Um das zu gewährleisten, muss ich euch erneuern. Ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Nicht um eurer Ehre willen, sondern um meiner Ehre willen. Dafür gebe ich euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Es kommt also auf die Ehre Gottes drauf an. Und das ist hier in Verden heute ganz genauso. Die Gemeinde hier, unsere Gemeinde, existiert zur Ehre Gottes. Wir wollen durch unser Verhalten Gott Ehre geben. Wir wollen, dass unsere Mitmenschen hier raufschauen können und sagen, ja, das ist ein Ort, eine Gemeinschaft, wo Gott lebt, wo Gott wirkt, wo etwas passiert, was so im Schützenverein oder sonst wo nicht passieren würde, weil hier Gottes Geist gegenwärtig ist. Ein solches Zeichen wollen wir sein zur Ehre Gottes. Onken, das ist der Gerd Onken, das ist der Gründer der Baptisten in Deutschland, der hat das so auf den Punkt gebracht, auf die knackige Formel und hat gesagt, wir Baptisten, wir leben zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen. Ja, durch unser Verhalten ehren wir Gott und gleichzeitig, das geht automatisch, handeln wir damit zum Wohle der Menschen. Das ist unsere Vision, unser Ziel und es ist hochgesteckt und es ist unerreichbar, wenn wir uns nicht von Gott verändern lassen. Das können wir nur schaffen, zur Ehre Gottes leben, wenn wir uns von Gott verändern lassen. Dafür brauchen wir ein neues Herz und einen neuen Geist. Um seiner Ehre willen gibt uns Gott ein neues Herz. Ein neues Herz will er uns geben. Wann immer wir in der Bibel das Wort Herz lesen, müssen wir denken, damit ist nicht jetzt das biologische Organ gemeint, sondern die Schaltzentrale von uns Menschen. Ja, also alles, was dich steuert, das lagert siedelt die Bibel im Herzen an. Zum Beispiel die Gefühle, ja, die für uns ja ganz wichtig sind. Wir machen eigentlich so das, was sich gut anfühlt oder was sich für unsere Gefühle steuern, vieles unseres Lebens. Die Bibel sagt, aus dem Herzen kommen diese Gefühle. Wenn da ein großer Hass zum Beispiel ist, der dazu führt, dass du sauer bist auf deinen Bruder oder deine Schwester, das kommt aus deinem Herzen. Oder auch das Gegenteil, wenn du Liebe hast und du freust dich und da ist große Hoffnung, all das entstammt deinem Herzen. Verborgene Motive, die du hast, dass du dir etwas wünschst, dass du Sehnsucht nach etwas hast, das ist in deinem Herzen. Das kann Gutes und das kann Schlechtes sein. Das Gewissen, ja, ob du sagst, ja, das kann ich machen oder nee, das mache ich nicht, das geht nicht, auch das ist dein Herz, was da spricht. Also dein Herz ist die Schaltzentrale, durch die du gelenkt wirst. Ihr merkt schon, wenn es hier heißt in unserem Text, Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben, dann geht es nicht darum, dass er uns oberflächlich restaurieren möchte, ja, so eine oberflächliche Reparatur, sondern es geht darum, dass er uns wirklich von Grund auf erneuern möchte. Also nehmen wir mal das Beispiel von einem Auto. Wenn ich mein Auto zum Mechaniker bringe, dann sind das meistens alles oberflächliche Reparaturen. Man füllt ein bisschen Öl nach oder wechselt die Bremsbeläge aus. Manchmal muss auch der Keilriemen, wird ein bisschen teuer. Aber das ist alles so Oberfläche. Und das ist hier nicht gemeint in unserem Vers, sondern es geht wirklich um tiefgreifende Veränderungen. Also jetzt, um ein Beispiel zu bleiben, der Automechaniker nimmt den Motor raus, das Getriebe, alles muss raus. Vielleicht bleibt die Karosserie, aber innen wird alles neu gemacht. Das meint Gott hier, er möchte den Motor auswechseln, ja? Ein neues Herz will er uns geben. Die Karosserie, also dein Äußeres, das bleibt vielleicht, ja? Aber innen wird alles neu gemacht. Das steinerne Herz muss raus, sagt Gott, das steinerne Herz muss raus. Das steinerne Herz ist ein Herz, was fest ist. Und ein Herz verfestigt sich durch Bitterkeit zum Beispiel. Wenn ich bitter bin, dann zieht sich mein Herz zusammen. Oder wenn ich in so einen Richtgeist komme, ja, wo die Bibel ja ständig warnt, richtet nicht. Ja, das ist auch etwas, das macht mein Herz, mein Inneres eng. Wenn ich alles immer nur in richtig und falsch und gut und schlecht einteile, ja, wie uns das Facebook oder die sozialen Medien, wie die uns das ja eintrichtern, dass ich immer hier Daumen nach oben, Daumen nach unten, Daumen nach oben, ja, muss ich alles bewerten. Und das engt mich ein. Das macht mein Herz fest wie Stein. Und Gott sagt, das muss raus. Das kann nicht bleiben, weil ein steinernes Herz kannst du nicht formen. Stein, da kannst du nichts mitmachen. Du kannst auf den Boden schlagen, dann zerspringt es, aber du kannst daraus nichts Schönes formen. Damit Gott dich verändert, damit Gott dich überhaupt verändern kann, muss dein Herz weich sein. Gott sagt hier, ich gebe euch ein Herz, das lebt. Genau das Gegenteil von einem steinernen Herz. Also ein Herz, das weich ist, was offen ist, ja, was sagen kann, ja, ich habe hier diese Bitterkeit in mir, aber ich möchte dir das hingeben, Gott. Ich möchte, dass du das hinwegnimmst und ich möchte, dass ich mich öffnen kann zu dem, was du mir sagst. Ich möchte nicht mit meinen festgefahrenen Gedanken da steinernd einfach das machen, was ich möchte, sondern ich möchte mich öffnen, und möchte hören. Ne? Ein weiches Herz, das hört. Ne? Es hört, was Gott sagt. Es hört, was andere Christen mir vielleicht auf den Weg geben. Auch dadurch spricht Gott ja zu mir. So ein Herz, was sich formen lässt, was weich ist, ja, dass Gott uns Jesus ähnlicher machen kann, so ein Herz will er uns geben. Wie können wir das überhaupt bekommen? Wie kann mein Herz weich werden, wenn es ja nun mal steinernd ist? Ja, ist halt einfach so, was soll ich dann machen? Wie kann es weich werden? Es kann nur weich werden, wenn uns die Liebe Gottes erreicht. Wenn wir es uns irgendwie öffnen können dafür, dass Gott uns liebt. Und wenn diese Liebe nicht nur ein Kopfwissen bleibt, sondern mich wirklich in meinem Wesen, in meinem Inneren berührt, dann wird mein Herz weich. Können wir uns auch an ganz menschlichen, praktischen, alltäglichen Situationen deutlich machen? Stellt euch mal zwei Ehepaare vor, die sich streiten. Ich weiß, es kommt in eurer Ehe nie vor, deswegen sollt ihr euch was anderes vorstellen. Und jetzt zanken sich die beiden, ja? Und dann sagt der Ehepartner oder der Mann sagt, du bist schuld, das geht nicht, du hast das gemacht. Und die Frau hält voll dagegen und sagt, nein, niemals, du bist dran, das ist deine Schuld, ich kann da nichts für. Und es ist eine Härte in der Beziehung, es ist eine richtige Härte. Und jetzt ist einer der Ehepartner, ich sag mal der Mann, ja, der dann sagt, Mensch, ich will jetzt mal nicht weiter anklagen, sagt er sich. Ja. Und ich sage, ich möchte dich jetzt einmal verstehen, sagt er zu seiner Frau. Ich möchte einmal deine Sicht der Dinge übernehmen und möchte einfach mal hören, was du sagst. Ich möchte, dass du deine Gefühle mal rauslässt und ich möchte das gar nicht bewerten und ich möchte nicht immer sagen, das ist falsch und das geht nicht, sondern ich möchte dich in den Arm nehmen und sagen, ich hab dich lieb. Und ihr merkt, wenn ihr das jetzt so gedanklich mal nachvollzieht, dann merkt ihr, wie da plötzlich Weite entsteht, ja? Wie etwas weich wird, ja? Wie man arbeiten kann plötzlich, ja? Und Konflikte lösen, wo es nicht mehr verhärtete Fronten ist und du bist schuld, sondern auf einmal kann man da was machen. Und das ist auch das Prinzip, wie Gott uns verändert. Wir haben dieses große Privileg, dass Gott Liebe ist, dass er immer mit so einer Offenheit, die ich jetzt symbolisiert habe, immer da ist. Bei unserem Ehepartner oder bei uns selber ist es ja manchmal so, manchmal können wir das nicht, weil wir in einer anderen Stimmung sind oder was auch immer. Gott ist immer offen, Gott ist die Liebe. Und wir können immer so zu ihm kommen und uns ihm öffnen. Und wenn das gelingt, ja, wenn du da Zugang zu findest, dann kann Gott dich verändern. So kann dein Herz weich werden und er kann dich formen. Das will er. Er will uns ein neues Herz geben und einen neuen Geist, sagt er hier in Vers 27. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Dieser Vers ist aus alttestamentlicher Sicht gesprochen. Im Alten Testament war der Geist Gottes noch nicht ausgegossen, so Pfingsten war ja noch nicht passiert. Deswegen sagt Hesekiel jetzt, Gottes Geist kommt in dir hinein. Für uns als Christen ist es die Lage ein bisschen anders, denn wer sich Jesus zugewandt hat, wer sich bekehrt hat, der hat den Heiligen Geist in sich drin. Also wenn du gesagt hast, Jesus, ich möchte dir mein Leben übergeben, ich bin ein Sünder und ich möchte vertrauen auf das, was du am Kreuz für mich getan hast. Wenn diese Bekehrung, wie wir das nennen, ja, wenn das stattgefunden hat, dann ist der Heilige Geist in deinem Herzen drin. Also wir müssen diesen Vers ein bisschen anders lesen als Christen, sage ich mal. Gott würde jetzt auf unsere Situation bezogen vielleicht sagen, ich will, dass sich mein Geist in dir voll entfaltet. Ja, er ist drin, aber er soll sich in dir voll entfalten. Und das ist wichtig, denn allein der Geist Gottes schafft Leben. Geist im Alten Testament ist oft beschrieben als der Atem, der Hauch Gottes. Und dieser Atem, der Hauch Gottes, ist das, was dem Menschen Leben schenkt. Gleich zu Anfang heißt es da in der Bibel, Gott blies Adam den Geist des Lebens, also seinen Geist in die Nase, und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. So schafft der Geist Gottes neues Leben. Auch Ezekiel hat das erfahren, er sah eine Vision. Er stand auf einem weiten Feld und dieses Feld war komplett übersät mit Knochen, menschlichen Gebeinen, die alle schon natürlich mausetot waren, sondern Skelette, teilweise auch alles durcheinander. Und Ezekiel geht da in seiner Vision dieses Feld entlang und Gott spricht zu ihm und fragt, Ezekiel, meinst du, dass diese Knochen wieder lebendig werden können? Und Ezekiel weiß darauf nichts zu sagen und kann nur sagen, Gott, das weißt nur du, das kann ich dir nicht sagen. Und daraufhin sagt Gott zu ihm, Ezekiel, du sollst zu diesen Gebeinen sprechen und du sollst sagen, so spricht der Herr, siehe, ich will Odem, ich will meinen Geist in euch bringen, auf dass ihr wieder lebendig werdet. Und Ezekiel tut das, er spricht den Geist Gottes in diese Gebeine hinein. Und dann sieht er dieses Wunder in seiner Vision, ja, wie die Knochen zusammenrücken, wie sich Skelette erst bilden und dann wächst darüber Fleisch und es kommen lebendige Menschen zum Vorschein, die wirklich leben. Und Gott will damit sagen, Ezekiel, mein Geist hat die Kraft, neues Leben zu erwecken. Und das ist heute genauso. Der Geist Gottes erweckt neues Leben. Geistliches Leben. Wenn unser Glaube kränkelt, ja, wenn er schon fast tot ist oder zumindest nicht mehr quicklebendig, dann ist es der Geist Gottes, der neues Leben schenkt. Er erweckt unseren Glauben zu neuem Leben. Da bin ich vielleicht komplett verzweifelt, weiß nicht mehr weiter, ja, schwierige Situation und ich habe einfach keine Kraft mehr, weil schon wieder ein Nackenschlag kommt und schon wieder etwas ist, was ich einfach jetzt nicht mehr wegstecken kann, so wie ich die anderen Sachen wegstecken konnte und ich bin mutlos. So, und dann spüre ich auf einmal, wie da eine Kraft ist in meinem Inneren, ja, wie da neuer Glaubensmut aufkommt, wie ich plötzlich eine Bibelstelle habe, die mir neue Impulse gibt und wo ich sage, ich komm da durch mit Gott. Ja, es ist ein finsteres Tal, aber ich werde mit meinem Hirten durch dieses Tal schreiten. Was passiert da? Ja, so eine Situation kennt ihr sicherlich. Was passiert da? Der Geist Gottes erweckt neuen Glauben in meiner Seele. Ja, der Geist Gottes schenkt mir neues geistliches Leben. Er schenkt mir geistliche Klarheit. Ja, manchmal weiß ich nicht mehr ein noch aus. Ich weiß nicht, was soll ich tun. Da ist so eine schwierige Situation und das eine ist nicht richtig, das andere ist auch nicht richtig. Und was soll man da machen? Man weiß es einfach nicht und man grübelt und grübelt und grübelt und grübelt. Und auf einmal, da weiß man, okay, das ist der Weg. Hier geht's längs. Ja? Klar sieht man dann, dass Gott mich diesen Weg führen wird, ja? Weil ich eine bestimmte Bibelstelle bekommen habe, weil mir vielleicht ein Bruder oder eine Schwester gesagt hat, das ist der Weg. Und ich merke, jawohl, da spricht Gott zu mir. Diese innere Klarheit, was ist das? Das ist der Heilige Geist, der in uns wirkt, der neues Leben schafft. Das ist ganz alltäglich, ja, für einen Christen. Das ist nicht immer so spektakulär, wenn wir total am Boden sind, dass er dann kommt oder wenn wir gar nichts mehr wissen. Ja, auch ganz normal Alltag, ja, morgen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da kann es sein, und es, wenn wir sensibel dafür sind, passiert es, dass der Geist Gottes dir plötzlich zeigt, dass Gott gegenwärtig ist. Sitzt auf deiner Arbeit, machst da irgendwas und plötzlich spürst du, ja, Gott ist da. Habe ich natürlich immer gewusst, aber ich merke, ja, Jesus, du bist gegenwärtig. Wieder, es ist der Heilige Geist, der mir die Augen dafür öffnet, der meinem Glauben neues Leben einhaucht. Und wie vorhin gesagt, dieser Geist Gottes ist da. Ja, er lebt, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du dich bekehrt hast, lebt er in deinem Herzen. Ich spreche also jetzt nicht hier irgendwie von den Erfahrungen großer Heiliger, ja, oder vielleicht so ab Pastorenklasse und dann die Missionare und die Engel, die erleben das. Auf keinen Fall. Das ist das, was jeder, der Jesus angenommen hat, erlebt, erleben kann, weil der Geist Gottes in unserem Herzen wirkt. Er lebt dort. Was wir allerdings nicht tun dürfen und wo es manchmal leider scheitert, ist, dass wir ihn dämpfen. Ja, der Geist Gottes ist nicht, kann man nicht so vergleichen in seiner Wirkungsweise wie ein Dämon. Ja. Ein Dämon, ein böser Geist, der ergreift Besitz von dir. Ja, und er läuft da in dein Denken und kontrolliert dein Denken und hat dich vollkommen im Griff, ob du es willst oder nicht. Ja, willst du natürlich nicht, aber er macht es trotzdem. So ist der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist ist ganz anders. Er wohnt in deinem Herzen, aber er ist wie ein Gentleman, ja, ganz vornehm. Ja, und wenn du ihm zu verstehen gibst, nee, ich will jetzt nicht, okay, dann tritt er einen Schritt zurück. Ja, dann greift er nicht ein und sagt, doch, du musst aber. Ja, sondern er überlässt dir die volle, freie Entscheidung. Und das ist natürlich gut, das ist Liebe, ja, das ist der Geist der Liebe, aber es ist auch praktisch ein bisschen schwierig, weil durch viele Situationen im Alltag wir ihm zu verstehen geben, tritt mal ein bisschen zurück. Und dadurch kann er nicht so in unserem Leben wirken, wie er gerne möchte und wie es gut wäre. Wir müssen also schauen, ja, was kann ich tun, dass sich der Heilige Geist wohlfühlt, ja, dass er bereit ist, in meinem Leben zu agieren, dass er bereit ist, die Führung zu übernehmen. Was ihn abschreckt, das ist Bitterkeit zum Beispiel, ja, oder Sünde. Bitterkeit ist ja Sünde, eine Sünde. Ja. Wenn ich da so bitter bin, dann wird der Geist, höflich wie er ist, zurückweichen und nicht einfach sagen, okay, du bist bitter, ist mir egal, wir machen trotzdem, was ich sage, sondern er wird eben zurückweichen. Was auch wichtig ist, dass wir geistliche Nahrung zu uns nehmen, ja. Der Heilige Geist erinnert mit Vorliebe an Bibelversen. Er ruft also Bibelverse in unser Gedächtnis. Nur praktisch ist es nun mal so, was ich nie gelesen habe, das kann auch nicht in mein Gedächtnis zurückgerufen werden. Also wenn ich hier nie reinschaue und mir nie irgendwas merke und nie irgendwie auch mal tiefer darin grabe, an was soll mich der Heilige Geist dann erinnern, wenn da nichts da ist? Wenn wir uns mit ungeistlichen Dingen beschäftigen, ja, Filme, wo wir merken, es ist schlecht für meinen Glauben, wir tun es trotzdem. All das dämpft den Heiligen Geist. Und ich würde euch vorschlagen, dass ihr mal die Frage mitnehmt zu Hause und euch fragt, fühlt sich der Geist Gottes, der ja in mir lebt als Kind Gottes, fühlt der sich bei mir wohl? Frage für zu Hause, sage ich mal. Ja. Paulus sagt ja, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Eine Wohnstätte des Heiligen Geistes. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Eine Wohnstätte des Heiligen Geistes. Fühlt sich der Heilige Geist bei euch wohl? Sorgt ihr dafür, dass er sich entfalten kann? Das sollten wir mal mitnehmen und zu Hause prüfen und schauen, wie können wir oder was können wir machen, dass sich Gottes Geist entfaltet. Gott will dich verändern. Er liebt uns, wie wir sind, aber er liebt uns zu sehr, um uns so zu belassen, wie wir sind. Und darum will er uns ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Neues Herz, ja, das ist die Schaltzentrale. Er möchte, dass das Herz weich wird, offen für ihn, damit er es formen kann. Und einen neuen Geist. Er möchte, dass der Geist, der in uns ist, der Heilige Geist, sich in uns entfalten kann, damit wir nach seinen Geboten, nach seinem Willen leben. Und diese Veränderung findet durch Liebe statt. Gott verändert uns durch Liebe. Und darum feiern wir jetzt das Abendmahl, weil wir uns dort die Liebe Gottes bewusst machen wollen. Hier finden wir die Kraft, die uns verändert. Und als Einleitung auf das Abendmahl hören wir das Lied Zwischen Himmel und Erde. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Wer das Abendmahl nimmt, der bekennt damit: Jesus ist für meine Sünden gestorben. Er ist der Herr meines Lebens. Das ist ein sehr tiefgreifendes Bekenntnis und das sollte man nicht so leichtfertig geben, sondern nur, wer das wirklich auch von Herzen bejahen kann, dass Jesus der Herr seines Lebens ist, der sollte am Abendmahl teilnehmen. Wenn du das nicht kannst, dann gebe Brot und Wein einfach weiter, ohne davon zu nehmen. Die Bibel mahnt diesbezüglich. Sie sagt: Wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir wollen auf die Einsetzungsworte hören und stehen dazu auf. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, es verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, du hast am Kreuz dein Leben für uns, für mich gegeben. Und das ist eine unglaubliche, unfassbare Liebe. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hast du getan. Und diese Liebe, die wollen wir immer wieder neu auch aufnehmen und würdigen. Und wir danken dir für das Abendmahl, dass wir das jetzt so innerlich noch einmal nachvollziehen können, was du für uns getan hast. Bitte schenke uns die offenen Herzen dafür und segne uns, wenn wir jetzt das Brot nehmen. Amen. Wir stehen auf für die Einsetzungsworte für den Kelch. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, er verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns herausgerufen hast und in diese Gemeinde gestellt hast. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Situationen, aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und ich danke dir, dass du uns zu einem Leib geformt hast. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo wir diesen Leib nicht so leben, wie du dir das wünschst, wo wir nicht die Einheit zeigen, die eigentlich notwendig ist. Aber ich danke dir für das viele Gute, was da ist, für die viele Liebe, die hier läuft und ausgetauscht wird, Herr. Es ist dein Geist und deine Kraft, die dahinter steht. Ich danke dir, dass wir jetzt als Gemeinde gemeinsam dieses Abendmahl miteinander feiern dürfen, zu deiner Ehre. Amen. Zum Abschluss hören wir gemeinsam auf unser Segenslied und es heißt: Möge Gottes Segen mit dir sein. Zum Segen steht bitte auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.